Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Im November 2025 konnte DPE, Deutsche Private Equity, den Verkauf von Engelmann Sensor an Rivian Capital vermelden. Der Exit ist in der aktuellen Marktlage jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer und umso mehr Sinn macht es, sich anzusehen, wie DPE das Unternehmen seit dem Einstieg, das war 2021, entwickelt hat. Und ich möchte natürlich auch über den Verkauf sprechen. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser heutiges Thema ist starker Deal im schwachen Markt, DPEs Exit bei Engelmann. Ich freue mich sehr, die Details nicht allein aufarbeiten zu müssen, sondern ich habe meinen Co-Gastgeber hier, Fabian Rücker von der DPE. Fabian hat die Beteiligung begleitet, ist seit April 2011 bei Deutsche Private Equity und dort als Partner und Head of Industrial Technology tätig. Fabian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir über Engelmann sprichst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben ja ein durchaus positives Thema zu besprechen und ja, gebe dir gerne Auskunft.
Ja, da macht es natürlich auch mehr Spaß. Ich glaube, bevor wir in eure Arbeit einsteigen, sollten wir, also ich zumindest und ich glaube auch viele der Hörer, besser verstehen, was Engelmann eigentlich macht, also in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist und auch, wie es zu Beteiligung kam. Also vielleicht kannst du im ersten Teil der Antwort einmal erklären, was macht Engelmann und dann, wie seid ihr auf das Unternehmen aufmerksam geworden?
Ja, sehr gerne. Also Engelmann hat ein Geschäftsmodell, was zumindest indirekt vielen Zuhörern bekannt sein dürfte. Jeder, der in einer Mietwohnung wohnt, ja, so wie ich, oder Mietwohnung sein Eigentum nennen darf, kennt das Thema der Verbrauchsabrechnung. Es gibt große Dienstleister, Techem, Ister und andere, die für die Eigentümer der Wohnung die einen Teil der Abrechnung übernehmen. Ja. Die installieren Sensorik in den jeweiligen Wohnungen und die Sensorik misst den Verbrauch zum Beispiel von Warmwasser, von Heizungsleistung. Und dadurch ist dann der Eigentümer der Wohnung in der Lage, dem Mieter eine Rechnung zu stellen. Mhm. So, und Techem und Ister, also die Dienstleister, nutzen dafür die Geräte von Firmen wie Engelmann. Ja, Engelmann beliefert, Techem Ister installieren. Mit den Daten kriegt der Eigentümer dann die Möglichkeit, eine Rechnung zu stellen. Und diese verbrauchsbasierte Abrechnung ist ein wesentlicher Beitrag dazu, ja, den Gesamtverbrauch von Wärme und Wasser zu reduzieren. Das sieht die EU so. Daher gibt es Regulierung für die Installation von solchen Sensoren. Und das ist am Ende der Rückenwind für ein Geschäftsmodell wie das von Engelmann.
Mhm. Besser verstanden. Wie seid ihr aufmerksam geworden auf die Firma?
Wir haben als Haus seit langem schon eine gewisse Vorliebe für Sensorik. Du hast es richtig gesagt, ich bin 2011 hier dazugestoßen und durfte als eine meiner ersten Transaktionen damals als Associate unser Investment in First Sensor begleiten. First Sensor hat ein sehr breites Sensorportfolio, Druck, Optosensorik, sogar eine eigene Wafer Fab, Packaging hinten dran. Und darauf haben wir im Grunde ein recht umfangreiches Wissen im Bereich der Sensorik aufgebaut. Wir sind jetzt erstmal ganz unabhängig von Anwendungsfällen und von der Basistechnologie und gucken uns fast alles, was es in dem Markt gibt, an. Häufig ist es so, dass Sensorik industriellen Zyklen unterliegt oder in ganz, ganz bestimmte Nischen verbaut und verkauft wird. Und da muss man sich die raussuchen, die für einen Investor wie uns geeignet sind. Ja, Engelmann gehört dazu, weil das ein sehr beständiges, gleichzeitig wachsendes Geschäft ist, was jetzt nicht so damit traditionellen Investitionszyklen der Industrie unterliegt. Und deshalb hatten wir die Firma früh auf dem Radar. Mhm. Sie gehörte vorher schon Private Equity. Insofern war jetzt die Existenz von Engelmann Sensor und der Verkauf auch erstmal gar kein Geheimnis. Aber es hilft natürlich, sich da gezielt und früh darauf vorzubereiten. Und das haben wir gemacht. Insofern waren wir, glaube ich, als das dann kam, ja, sehr gut vorbereitet.
Mhm. Du hast mir jetzt schon einen Teil meiner nächsten Frage vorweggenommen. Ich hätte mich nach der Eigentümerstruktur erkundigt. Jetzt sagst du, es gab bereits eine Private Equity-Beteiligung. Das ist ja dann ein bisschen andere Arbeit, als wenn es ein reines Corporate ist, ohne einen Investor hinten dran. Was habt ihr euch von dem Case versprochen in dem Zusammenhang?
Ja, wir haben, also vor uns waren beteiligt an Engelmann Sensor Nordholding und Capiton, die wir beide gut kennen und deren Arbeit wir sehr schätzen. Die haben einen erfolgreichen Case auch hingelegt mit Engelmann, hatten aber durchaus auch Höhen und Tiefen zwischendrin. Und tatsächlich ist es so, dass während der Haltedauer von Engelmann, von Capital und Nordholding, die Regulierung an Fahrt aufgenommen hat und ein neues Management-Team, was die beiden Voreigner installiert hatten, einfach einen sehr guten Job gemacht hat, daraus Umsatzwachstum und Ergebniswachstum zu generieren. Insofern hatten wir, ich sag mal, ein gewisses Grundvertrauen in die Verkäufer, einen sehr positiven Blick auf dieses Management-Team. Und ich sag mal, ein gutes Maß an Informationen, um uns darauf einzustellen und eine Hypothese für das Wachstum der Firma in der Zukunft zu entwickeln. Was man jetzt, ich sag mal, bei einem Verkauf, der nicht von Private Equity kommt, obwohl das Asset nicht so gut bekannt ist, eher nicht kann. Mhm. Ja, also die Vorbereitung war uns, ja, ist nicht leicht gemacht, aber das war gut möglich.
Ihr seid dann in die Due Diligence gegangen. Was habt ihr da gefunden?
Also, was haben wir gefunden? Wir haben uns auf ein paar wesentliche Aspekte konzentriert. Zum einen das Thema der Technologieführerschaft. Es gibt natürlich neben Engelmann auch andere Hersteller von solchen Sensoren oder ähnlichen Sensoren. Man muss den Markt da ein bisschen segmentieren. Jeder kennt, ich sag mal, den klassischen Heizkörper, der an der Wand verbaut ist. Das ist eher eine aussterbende Art. In jeder Renovierung, in vielen Neubauten werden heute Fußbodenheizungen verbaut. Damit ist dieser klassische Heizkörper vom Aussterben bedroht. Und das ist zum Beispiel der Produktfokus einiger wesentlicher Wettbewerber. Engelmann hingegen hat sich darauf fokussiert, den sogenannten Wärmemengenzähler herzustellen. Das ist ein Gerät, was im Boden verbaut wird, was damit für Renovierungen, für Neubau deutlich besser geeignet ist. Und dadurch konnten wir uns davon überzeugen, dass das Marktwachstum für eine Firma wie Engelmann höher ist als für Teile des Wettbewerbs. Die Firma ist in dem Bereich technologisch führend, hatte ein sehr, sehr starkes Produktentwicklungsportfolio vor sich und vor allem im Bereich Internationalisierung erhebliche Wachstumschancen. Dieser Markt, also Submetering, Sensorik, ist eine klassisch deutsche Erfindung, ja. Wenn man sich damit beschäftigt, überrascht einen das auch nicht. Der Deutsche neigt dazu, alles messen zu wollen. Und gerade so Themen wie verbrauchsbasierte Abrechnung, ja, ist ein urdeutsches Geschäftsmodell. Insofern ist die Penetrationsrate im deutschen Markt um ein Vielfaches höher, verglichen zu vielen europäischen Märkten. Und das ist egal, ob man Italien, Spanien, Frankreich nimmt. Da ist man eher so bei 10-15% und in Deutschland halt bei 95. So. Das heißt, man kann mit einem sehr guten Produktportfolio, technischer Marktführerschaft, und dem Ausbau von Penetrationsraten im europäischen Markt wachsen. Das war ein wesentlicher Pfeiler, den wir uns angeschaut haben. Und das zweite Thema ist das Thema des Wertzuwachses innerhalb des Produktportfolios. Früher sind so Sensoren häufig mit einem Schaufelrädchen drin gebaut worden. Also das Wasser fließt durch, das Schaufelrädchen dreht sich und dadurch misst man, wie viel Wasser durchgeflossen ist. Der Markt entwickelte sich deutlich hin zu Ultraschalltechnologie. Ein Messprinzip, wo man so ein Schaufelrädchen nicht mehr braucht, was deutlich weniger störungsanfällig ist. Und was auch vor allem bei schlechterer Wasserqualität, wie zum Beispiel in Frankreich, einfach verlässlichere Messergebnisse bringt. Ultraschall ist teurer. Damit hat man halt, ich sag mal, ein Value Shift in dem Produktportfolio. Und darüber hinaus geht der Markt dazu, über Funktechnologie zu verbauen. Weil die vorhin benannten Dienstleister, Techim und ISTA, die wollen nicht jedes Mal jemanden in so ein Gebäude reinschicken, weil auch nie einer zu Hause ist, ne? Also viele werden diese Termine dreimal verlegt und dann am Ende irgendeine Strafe bezahlen müssen. Und Funktechnologie ist da deutlich effizienter. Man kann im Grunde die Daten von der Messstelle direkt funken an Mobilfunkmast. Und damit ist die ganze Abrechnung automatisch. Das heißt, man kann selbst mit den Geräten, die man wiederverkauft, alle 5-6 Jahre müssen die ausgetauscht werden, von zum Beispiel so einem mechanischen Schaufelrädchen hin zu Ultraschall mit Funk, einfach den Preis deutlich steigern. So, und damit entwickelt sich dann ein ganz schönes Portfolio an Wachstumsmöglichkeiten. Internationalisierung, zusätzliche Produkte entwickeln, Wertzuwachs in dem existierenden Portfolio. Und das sind die Themen, auf die wir uns konzentriert haben. Neben natürlich der Frage, ob wir hier wirklich ein gutes Management-Team vor uns haben. Und am Ende sind wir da natürlich zum sehr positiven Ergebnis gekommen, sonst hätten wir nicht investiert.
Ja, okay, auch da wieder, das wäre meine nächste Frage gewesen, inwieweit war das Management-Team entscheidend? Du sagst, ohne die hättet ihr es nicht gemacht.
Genau, ohne die hätten wir es nicht gemacht. Und ich glaube auch in dem Verkauf an Rivian, die hätten es wahrscheinlich auch nicht gemacht, ohne das Management-Team. Management-Teams sind immer ein großer Beitrag der Wertsteigerungsmöglichkeiten oder der Wertsteigerungsrealisierung in dem Portfolio. Wir sind ein vermögensverwaltender Fonds. Wir engagieren uns mit, ich glaube, schon ordentlichem Fachwissen und guten Ideen unternehmerisch bei den Firmen, in die wir investieren. Aber wir managen die Firmen nicht. Ja. Wir leiten das Tagesgeschäft nicht. Und wir brauchen natürlich für die Umsetzung von Plänen und Initiativen immer ein starkes Management-Team. Idealerweise haben wir das, wenn wir reingehen und wenn wir Geld investieren. Und in diesem Fall war das so. Wir hatten da drei hervorragende Manager vor uns, die auch die ganze Investitionsperiode für uns, also uns erhalten geblieben sind und jetzt auch unter Rivian nochmal investiert haben. Mhm. Ja, insofern ist es eine ganz schöne Geschichte, weil es eben auch zeigt, was gute Manager, die dann Mitunternehmer werden, in so einer Reise eigentlich über mehrere Generationen Private Equity realisieren können. Ne? Weil wenn man sich jetzt mal Wenn man von heute zurückguckt, dann ist nach Nordholding Capitorn und DPE jetzt mit Rivian die dritte Generation Private Equity am Ruder als Mehrheitseigentümer. Aber die Firma wird vom gleichen Management geführt, hat sich erheblich weiterentwickelt. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, Wachstumschancen realisiert, die vielleicht ohne wechselnde Investoren über die Zeit so leicht nicht erreichbar gewesen wären.
Hm. Auf das Thema, dass da jetzt schon wieder Private Equity drin ist, da gehen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Jetzt lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt gekauft. Was hat euch dann nach dem Kauf überrascht? Und du hast jetzt sehr viel Positives aufgezählt. Gab es denn auch negative Überraschungen?
Ja, gab es schon. Also man kann immer einen Plan machen, man muss immer einen Plan machen. Aber ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, dass viele Investments, auch die erfolgreichen, sich am Ende ein bisschen anders entwickeln, als man das gedacht hat. Ja, es geht darum, einen Korridor aufzumalen, einen möglichst gut geprüften, möglichst gut durchdachten Plan zu entwickeln, wo man aber dann natürlich auch weiß, wo möglicherweise die Abweichungen am Ende liegen können. Hier war das in Teilen auch so. Aber um das vorwegzunehmen, das ist eins der Investments, zumindest in meiner Karriere, die sich sehr, sehr nah an dem ursprünglichen Plan entwickelt haben. Mhm. Und das ist nicht so häufig. Insofern war das ein relativ sorgloses Investment für uns. Die Überraschungen, die wir gesehen haben, waren zum einen ganz klar das Thema China. Engelmann hat bemerkenswert früh für ein mittelständisches Unternehmen und noch unter Familieneigentümerschaft, also vor Nordholding und Capitorn, den Schritt nach China gewagt, hat dort eine eigene Fertigung gehabt für bestimmte Produkte, die auch, also local for local, in China für China hergestellt wurden. Er hatte dort eigene Prüfstände und hat auch jahrelang ein ganz gutes Geschäft gemacht. Während unserer Haltedauer gab es in China eine recht große Immobilienkrise, war überall in der Presse zu lesen. Neubauten standen leer, Neubauaktivität ist zum Erliegen gekommen. Das hat dazu geführt, dass ein Geschäft, dem wir deutlich mehr zugetraut haben, am Ende seiner Erwartung nicht realisiert hat. Wir haben bewusst jetzt keinen, sag ich mal, besonders ambitionierten Case für China eingeplant, nur das ein bisschen als Seitenthema betrachtet. Aber natürlich haben wir erwartet, dass sich das, ich sag mal, im Rahmen der Gesamtfirma irgendwie mitentwickelt. Das hat es nicht. Sicherlich eine negative Überraschung. Und das ist wahrscheinlich auch das größte Einzelthema. Abgesehen von etwas, was man, wenn man 2021 Investment tätigt, vielleicht noch nicht ganz so hervorsehen konnte. Und das ist das ganze Thema Chipmangel, Speicherverfügbarkeit. Werden sich vielleicht viele Zuhörer erinnern, dass es ein erhebliches Problem gab mit Computerchips jeglicher Art. Vor allem im Jahr 2022 und teilweise auch im Jahr 2023 standen ja unter anderem ganze Automotive-Werke still. Und das hat auch die Submetering-Industrie getroffen. Da gibt es vor allem zwei Hersteller, die diese Chips zuliefern. Und die meisten Geräte haben einen Design-Chip. Also Single-Source-Supply, in dem Fall von der Firma Texas Instruments. Und die waren über eine gewisse Zeit nicht lieferfähig. Und damit standen wir vor der Herausforderung, wie wir eigentlich den Bedarf sichern können. Wir haben uns dann sehr früh, also im Beirat, in dem Gesellschaftergremium, dafür entschieden, gemeinsam mit dem Management-Team im Zweifel höhere Preise zu bezahlen, um die Stückzahlen zu sichern und damit lieferfähig zu bleiben. Und das hat sich über diese Periode als richtig erwiesen, weil Engelmann, ich sag mal, für über ein Jahr wahrscheinlich der lieferfähigste Hersteller der Sensorik insgesamt war. Mhm. Da ich auch Marktanteile gewinnen konnte. Ja. Also das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie man eine erstmal sehr negative Überraschung, die Preise haben sich mehr als verdoppelt, dann am Ende doch vielleicht etwas Positives noch drehen kann. Aber da gehört auch Glück dazu. Ja, also Michael Keuthen, der CEO, hat damals ganz klar gesagt, ich muss meine Kunden bedienen. Dafür müssen wir außerhalb des Budgets erhebliche Kosten in Kauf nehmen. Und wir haben dem zugestimmt und sind damit dann am Ende wahrscheinlich als Sieger aus dieser Marktverschiebung hervorgegangen.
Na ja, gut, eine Wette, aber eine auf Sachwissen fundierende Wette. Also insofern, lass uns mal noch drüber sprechen, wie ihr dann gemeinsam gearbeitet habt. Ihr habt gemeinsam mit dem Führungsteam das Unternehmen weiterentwickelt, die in erster Linie operativ, ihr so on the side draufschauend. Welche Value Creation Hebel wolltet ihr nutzen und wie sah es in der Umsetzung tatsächlich aus? Und da würde ich gerne relativ konkret und schrittweise einmal durchgehen. Ihr habt als erstes mal angesprochen Produkt und Vertrieb. Da wolltet ihr euch weiterentwickeln. Was habt ihr gemacht?
Ja, also wir haben als Teil dieses Dreier-Management-Teams einen sehr starken Vertriebsmann gehabt, Benedikt Heid, der ist heute auch noch im Management-Team vertreten. Und der hatte im Grunde in den Jahren davor einen vor allem auf Deutschland ausgerichteten, in Teilen Europa abdeckenden Vertrieb aufgebaut. Das Geschäft ist so, dass man schon lokal vertreten sein muss. Also man braucht jetzt nicht in jeder Stadt irgendwo einen Vertriebsmann, aber da die meisten großen Wohnungsportfolios irgendwo regional orientiert sind, also um Berlin herum oder in NRW oder Baden-Württemberg, muss man am Ende schon nah am Kunden sein. Und das haben wir, dieses Vertriebsteam wollten wir gerne stärken. Wir wollten einfach mehr, ich sag mal, Boots on the ground haben. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den größeren Märkten, von denen wir uns viel Wachstum erhofft haben, drumherum. Also Spanien, Italien, Frankreich, später dann auch Kanada. Ganz interessant, ist der einzige, ich sag mal, amerikanische Markt, der so funktioniert wie der europäische. In den USA wird, ich sag mal, nicht so geheizt wie hier. Da kann man diesen Sensorik im Grunde nicht hinverkaufen. In Kanada aber schon. Also wir haben relativ früh da, und also wir ist die Firma, ne, natürlich nicht DB, und dann eine Partnerschaft geschlossen mit einem lokalen Distributor, um diesen Markt dann auch in den Folgejahren zu entwickeln. Das gleiche haben wir gemacht in England. Und damit hatten wir um Deutschland herum und nach Nordamerika orientiert relativ früh deutlich mehr Vertriebspower als bei unserem Einstieg. Wir haben auch im Mittleren Osten und in Indien Pflänzchen gesät. Das sind jetzt nicht ganz leicht zu entwickelnde Märkte. Aber da gibt es erhebliches Potenzial, wenn sich mal ein Projekt realisiert. Ja, dazu muss man wissen, dass der deutsche Markt und der europäische Markt dann im zweiten Schritt auch sich eher graduell entwickelt. Da gibt es Infrastruktur. In Deutschland wird viel ausgetauscht, den höheren Wert. In Europa wird viel penetriert durch Erstkauf und Ausstattung. Und im Mittleren Osten und Indien ist das eher so, dass es einzelne große Projekte gibt, die aber erhebliche Größen erreichen können. Also als Beispiel, wir hatten Projekte in Indien in der Diskussion. Da hätte ein einziges Neubauprojekt das Euro-Umsatzvolumen erreicht von unserem größten Kunden insgesamt. So, das ist digital, da kann man nicht drauf wetten, dass das jetzt im Jahr 2024 passiert. Aber wenn man erstmal einen Strauß von solchen Möglichkeiten identifiziert hat und da im Rennen ist, die verschiedenen Stakeholder und Entscheidungsträger kennt, dann kann man natürlich über die Jahre da, ja, ich sag mal, ein glaubhaftes Potenzial entwickeln. So, das ist der ganz wesentliche Teil Vertrieb gewesen. Wir haben dann tatsächlich auch über die Zeit jemanden in die Firma geholt, der sich um den gesamten internationalen Vertrieb kümmert. Einfach um das Management-Team bei der dann doch deutlich größer gewordenen Firma ein bisschen zu entlasten. Das hat gut funktioniert. Und ich würde sagen, Vertrieb ist am Ende die wahrscheinlich der Nebenprodukt der größte Stellhebel gewesen für uns.
Weil auch, also ich hätte jetzt, ich ziehe das mal ganz kurz vor, ich hätte jetzt nochmal explizit nach der Internationalisierung gefragt, das hast du aber ja jetzt eigentlich schon mit abgedeckt, ne? Aber diese Internationalisierungsstrategie hat dann im Endeffekt in erster Linie darauf abgezielt, dass man ein Wachstum schafft, indem man Standorte aufbaut, so wie du es jetzt auch gerade sagst, Pflänzchen sät in verschiedenen Regionen und damit dem Vertrieb erstmal reingeht.
Ja, also international geht es darum, an Marktwachstum teilzuhaben, in richtigen Märkten präsent zu sein, auch dieses Geschäftsmodell ein Stück weit in die Märkte zu tragen, also zum Beispiel in Indien, in Middle East und auch ein bisschen in Kanada. Weniger jetzt in Europa, weil dadurch Regulierung festgelegt ist, dass irgendwann diese Systeme installiert werden müssen. In Deutschland, was ja traditionell der größte Markt von Engelmann ist und auch geblieben ist über unsere Haltedauer, da ging es um andere Prioritäten. Da hat sich Engelmann vor allem auch durch Marktanteilsgewinne über die Zeit hervorgetan. Die Firma hat ein sehr, sehr gutes Produktportfolio immer schon gehabt und hat das während unserer Haltedauer komplettieren können. Also es gibt damit drei wesentliche Komponenten jetzt in der Sensorik. Das eine ist der Wärmemengenzähler, wo die Firma immer schon stark war. Das zweite ist der Heizkostenverteiler. Das ist ein kleineres Gerät, was auch billiger ist, was an so einem Heizkörper an der Wand hängt. Und das dritte ist ein Wasserzähler, der eben auf Wasserverbrauch und nicht auf Wärmeverbrauch ausgerichtet ist. Und dieses Produktportfolio konnte Engelmann während unserer Haltedauer deutlich stärken. Es gibt dazu noch ein Gateway, was die ganzen Daten dann einsammelt und konsolidiert sozusagen rausfunkt. Und wenn man diese vier Komponenten alle hat und alle in guter Qualität, dann kann man vor allem den mittelständischen Messdiensten, also den kleineren unter Techem und ISTA in der Größenordnung, ein sehr schönes Portfolio anbieten.
Darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Diese Erweiterung des Produktportfolios, das ist alles innerhalb der Firma passiert oder habt ihr zugekauft?
Nee, das ist alles innerhalb der Firma passiert. Wir hätten gerne zugekauft. Wir haben uns auch mehrere Möglichkeiten angesehen. Führt jetzt zu weit zu sagen, warum das nichts geworden ist. Es lag nicht an mangelndem Willen. Das waren eher ganz individuelle Themen. Ja, also an einer Stelle zum Beispiel gab es eine Patentstreitigkeit mit einem großen Wettbewerber und das Risiko konnten wir in der Akquisition nicht nehmen. In anderen Fällen gab es andere spezifische Themen. Ich glaube schon, dass man auf Sicht in diesem Markt zukaufen kann, aber es ist jetzt nicht, was ja viele Private Equities im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie auch verfolgen, ein klares Buy-and-Build, wo man Firma um Firma einsammelt und damit den Markt konsolidiert. Dafür ist die Marktposition von Engelmann schon zu stark gewesen und die Firma relativ zum Wettbewerb zu groß, als dass man ja da noch so eine aktive Konsolidierungsstrategie hätte fahren können. Okay. Ja. Wir hätten gern, hat nicht geklappt, also hat die Firma selber gemacht.
Ja, gut. Aber jetzt hast du dich unterbrochen. Also du hast mir einmal erklärt, wie ihr internationalisiert habt, mit dem ihr auch Vertrieb gestärkt habt. Ihr habt das Produktportfolio erweitert. Das sind eigentlich die beiden großen Hebel gewesen, wenn ich das richtig zusammenfassen darf.
Ja, Marktanteilsgewinn in Deutschland, Internationalisierung im Vertrieb, Verbreitung des Produktportfolios. Das sind die, ich sag mal, im Umsatz größten Hebel gewesen. Dann gibt es noch ein paar weitere Hebel, die eher vielleicht nach innen gerichtet sind. Da geht es dann um Themen wie Fertigungsoptimierung, Value-to-Cost-Engineering, auch das Thema Recycling, ESG.
Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Rolle
Was ist
gespielt.
Denn mit ESG? Hatten die eine Strategie? Habt ihr das neu aufgesetzt?
Ja, also die Firma an sich, wir haben ein bisschen gewitzelt beim Einstieg, dass es ja eines der Geschäftsmodelle ist, was sich perfekt dafür eignet.
Yeah.
Trotzdem ist das Engelmann-Logo aus irgendeinem Grund rot. Ja, grün hätte sich vielleicht besser geeignet. Aber das konnten wir nicht umsetzen während unserer Haltedauer. Also das ganze Geschäftsmodell ist am Ende ein ESG-Modell. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, es gibt deshalb europäische Regulierung zum Einbau solcher Systeme in Mehrfamilienhäusern, in Mietshäuser, weil man sich davon erhofft, dass der Verbrauch reduziert wird. So, insofern gibt es ein inhärentes ESG-Profil. Wir haben das über unsere Haltedauer durchaus geschärft. Es gibt zum Beispiel in der Branche Firmen, die, ich sag mal, luftige Claims darüber machen, wie viel Verbrauch mit ihren Geräten reduziert wird. Wir haben das für Engelmann tatsächlich mal durchgemessen, haben das ernsthaft quantifiziert. Wird keine Überraschung, dass die Zahl da ein bisschen geringer war, ne, als die man ursprünglich mal gedacht hat. Aber sie war immer noch sehr substanziell. Und nachweisen zu können, dass die Produkte einer Firma dabei helfen, Verbrauch in wichtigen Bereichen wie Wasser reduzieren, ist an sich natürlich schon mal sehr positiv. Wir haben einen ganz spezifischen Werthebel gefunden im Rahmen eines ESG-Konzepts, und das ist das Thema Recycling. Zwei ganz wesentliche Bausteine, die in so einem Wärmemengenzähler und auch in einem Wasserzähler verbaut werden. Das eine ist ein PCB, ja, also ein Elektronikbauteil, eine Platine, wo Rechenchips drauf sind und teilweise auch Sensorik direkt auf dem Chip sitzt. Die Dinger sind teuer, werden in Fernost in der Regel eingekauft. Und normalerweise, wenn man die Geräte tauscht, und alle diese Geräte haben Austauschzyklus, also Wärmemengenzähler alle 6 Jahre, Wasserzähler und Heizkostenmetalle alle 10 Jahre, dann werden die in der Regel weggeschmissen. Da ist alles Mögliche drauf, was man eigentlich gerne recyceln würde. Alle Elektronikbauteile sind am Ende, ja, ich sag mal, nicht gerade umweltfreundlich. Und das ist der eine wesentliche Teil gewesen, den Engelmann während unserer Haltedauer in einem Recyclingprogramm geführt hat. Das zweite ist, ja, ich sag mal, das Gewinde, das große Bauteil, in das Elektronik und Sensorik eingelassen werden und was im Rohr verschraubt wird. Das ist Messing, wenn ich es jetzt richtig erinnere, und das zweiteuerste Teil. Es gibt auch Composites, ja, also Plastik- und Verbundwerkstoffe, aber die haben sich halt nicht so haltbar erwiesen in der Industrie. So, Engelmann hat ein Programm aufgesetzt für diese zwei Bauteile, also PCBs und die ganzen Gewinde, das ganze Gehäuse, komplett recycelt wurden. Zum Beispiel wurden die Gehäuse komplett gesandstrahlt, die ganzen Gewinde wurden neu gereinigt und dann schlicht neu verbaut. Die PCBs wurden in Klimakammern und mit Elektroniktestern einmal komplett durchgecheckt und neu verbaut. Dafür haben wir den Kunden Geld gegeben und gleichzeitig Geld gespart, weil wir die Teile nicht neu einkaufen mussten. So, also Großkunde, bitte gib uns ja die 10.000 Zähler, die du neu einbauen musst nach dem Ablauf der 6 Jahre, gib uns die zurück. Wir recyceln sie, du kriegst pro Stück, ich sag jetzt mal, ja, 2 Euro.
Ja, ja.
Und wir verbauen die neu. Super Projekt, weil es zum einen dem Kunden natürlich Geld bringt, zum anderen uns Geld spart und natürlich auch gut ist für mehr Ressourcenverbrauch und Umwelt.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Baustein gewesen. Lass mich noch einmal zurückkommen. Du hattest eingangs vom Management-Team geschwärmt und hast gesagt, ja, die waren auch ganz entscheidend dafür, dass ihr Lust hattet, euch da zu beteiligen. Wie war denn dann im Laufe der Haltedauer die Zusammenarbeit mit den Managern? Auch wenn man betrachtet, dass die ja schon mit PE Erfahrung gesammelt hatten.
Ja, also wir wünschen uns als Investor im Grunde 2 Dinge. Ein fähiges Management-Team, was selbst, ich sag mal, wachstumsorientiert ist und Zugkraft hat. Und gleichzeitig jemanden wie uns, der in der Materie natürlich nie ganz so tief drin ist, dafür aber eine andere Perspektive mit reinbringt und vielleicht auch neue Ideen, solchen Leuten wie uns zuhört. So, und wenn wir die Kombination haben von einem an sich sehr fähigen Team mit viel Dynamik und Offenheit gegenüber neuen Ideen, dann haben wir im Grunde ja das Wunschprofil. Das hatten wir hier. Wir haben durchaus kontroverse Diskussionen gehabt. Ich glaube, das gehört während eines Private Equity Investments fast immer irgendwo dazu. Beispiel sei jetzt mal die Covid-Krise und wie geht man mit so teurer Elektronik um? Oder was passiert, wenn ein Entwicklungsprojekt mal ein halbes Jahr länger dauert? Das sind jetzt an sich Themen, die erwartbar, also bis auf Covid, ja, Entwicklungsprojekt, sowas ist erwartbar. Nicht alles passiert immer genau im Zeitplan. Aber man muss ja trotzdem einen Rapport haben, wo man sagt, okay, erstens, wir haben ein gewisses Grundvertrauen einander. Zweitens, wir können vielleicht mal zuhören, wenn es eine Idee gibt, wie man Dinge anders machen kann. Und drittens, wir gehen halt auch mit, ich sag mal, Ausschlägen nach oben und nach unten irgendwie vernünftig um. So, das ist passiert. Und insofern hatten wir da eigentlich, finde ich, eine sehr partnerschaftliche und freundschaftliche Zusammenarbeit. Die Firma feiert dieses Jahr ihr Jubiläum. ich glaube, ich darf da noch hin zur Jubiläumsfeier. Und insofern, ja, glaube ich, dass wir da auch guten Gewissens eine sehr gut geführte Firma an den nächsten Eigentümer übergeben haben. Ja? Mhm. Also wünsche der Truppe und Rivian an der Stelle alles Gute.
Ja, da hast du jetzt auch schon praktisch wunderbar übergeleitet zu meinem nächsten Blog. Auch die schönste Zusammenarbeit ist irgendwann mal vorbei. Das heißt, ihr musstet oder wolltet in den Exit-Prozess starten. Exit Readiness ist eins der Buzzwords, die gerade sehr oft fallen, gerade in der schwierigen Marktlage. Wie habt ihr konkret dafür gesorgt, dass das hübsch war?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt da ja ganz klassische Themen, die man bespielen kann. Ja, das Dressing the Bride, hier nochmal die Marge optimieren, dann nochmal das Working Capital runterfahren. Das haben wir tatsächlich an der Stelle nicht gemacht. Wir haben auch im Exit-Jahr noch ein paar Maßnahmen in die Umsetzung gebracht oder ja, umsetzen lassen, die eher gegen die Kostenbasis gehen. Ein Beispiel ist das Thema internationaler Vertrieb. Mhm. Ein anderes Beispiel sind die Entwicklungsprojekte für ein neues Projekt, für ein neues Produkt, ein Heizkostenverteiler, der universell einbaubar ist. Auf allen Heizkörpern hatten wir nicht einen Euro Umsatz drin, ja, aber eben Entwicklungskosten. Ja. Sowas muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber ist für die Firma wichtig, ist auch am Ende für die Perspektive des nächsten Eigentümers wichtig. Und da muss man dann schon das Vertrauen haben, dass solche Wachstumsthemen irgendwo auch gesehen werden von dem, der da einsteigt. Ja, also wir haben jetzt nicht klassisch die ganzen Finanzkennzahlen optimiert. Die waren allerdings auch schon sehr gut. Ja, das Wachstum hat gestimmt, die Marge war hoch. Ja, die Firma hat auch gute Cash Conversion. Ja, und das sind so ein bisschen so die drei wahrscheinlich wesentlichen Kennzahlen für einen Finanzinvestor. Umsatzwachstum, Margestärke und Cash Conversion. Wir hatten deshalb auch nicht den Drang oder den Zwang, da ganz viel machen zu müssen. Wir haben uns insofern darauf konzentriert, die Vertriebsstrategie, die Produktstrategie so darzustellen und tatsächlich auch über Jahre in der Diskussion mit Management so zu formen, dass wir ja auch für uns, wenn wir neu drauf gucken, drauf geguckt hätten, einen interessanten Case darzustellen. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Jetzt hattest du vorhin mit dem Titel, glaube ich, suggeriert, dass es ein Umfeld war, in dem ein guter Exit nicht ganz so einfach war. Ist durchaus richtig, weil die wirtschaftlichen Verwerfungen in Deutschland in den letzten Jahren offensichtlich sind. Das war allerdings eins der Themen, was eigentlich von vorne bis hinten ganz gut performt hat. Mhm. Und deshalb glaube ich auch vom Markt relativ schnell als qualitativ hochwertiges Asset angesehen wurde. Damit ist uns der Exit dann auch nicht so ganz schwer gefallen. Wir haben vielleicht eine Besonderheit noch umgesetzt. Wir haben nach guten 3 Jahren unserer Haltedauer die Firma refinanziert, haben also neues Fremdkapital aufgenommen und einen Teil dieses neuen Fremdkapitals auch ausgeschüttet an die Eigentümer. Und im Zuge dessen haben wir die gesamte Finanzierung so strukturiert, so abgebildet, dass sie für den Käufer komplett übernehmbar war. Okay. Also jeder, der die Firma kaufen wollte, musste sich um Finanzierung schon mal gar keine Sorgen machen. Das hatten wir getan. Mhm. Und damit haben wir einen ja durchaus schnellen, effizienten Prozess ermöglicht. Das ist jetzt in der Größenordnung, in der wir uns bewegen, also Mid-Cap Private Equity oder vielleicht auch Smaller Mid-Cap Private Equity, nicht unbedingt üblich, so ein Instrument.
Jetzt hattest du im Nebensatz gesagt, die Kennzahlen, die entscheidend sind für andere Finanzinvestoren, haben gestimmt. Das heißt, ihr hattet gar nicht die Idee im Kopf, an Strategen zu verkaufen, sondern habt gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal eine Runde mit und hübsch und dann schicken wir es wieder an Private Equity weiter?
Ja, hätte man, also kann man so verstehen, war nicht ganz so gemeint. Okay. Am Ende schaden gute Finanzkennzahlen natürlich auch bei einem Strategen nicht.
Klar.
Deshalb, aber ja, also ich meine, wir waren damals erfolgreich als Private Equity Fonds. Deshalb war es auch nicht abwegig, dass es wieder einer wird. Und also wir haben jetzt schon viel über das Management-Team gesprochen, aber die Leute haben ja auch ihre Präferenzen. Und desto unternehmerischer sie sind und desto selbstbewusster in der Umsetzung ihrer Wachstumspläne, desto mehr möchten sie das vielleicht auch unabhängig machen. Und das geht eben nur mit Private Equity. Also wir hatten durchaus strategisches Interesse, ohne da jetzt Namen zu nennen. Und auch als wir damals gekauft haben, gab es strategischen Wettbewerb, gegen den wir uns durchgesetzt haben. Das möchte man ja irgendwo auch. Ne? Also als Finanzinvestor zu wissen, es gibt am Ende einen Strategen, der die Firma gerne haben möchte, ist ja durchaus hilfreich.
Yeah.
Aber ja, wir waren eine Schlagweite und dieses Mal war es Rivian. Also insofern zeigt sich da, dass man ja durchaus auch gegenüber Strategen preis- und wettbewerbsfähig sein kann.
Ich würde da gerne einmal abbiegen, beziehungsweise dieses Thema ein bisschen vertiefen. Auch wir, wenn wir von außen auf den Markt gucken, aus unserer journalistischen Perspektive, sehen immer öfter Unternehmen, die von Investor zu Investor weitergegeben werden. Auch kann ich, glaube ich, sagen, DPE kauft gerne von und verkauft gerne an Private Equity. Ich habe dazu mehrere Fragen. Zum einen, du hattest jetzt angerissen oder hattest das, ich habe es so verstanden, dass das Management bei euch in dem Fall eigentlich sogar eher zu einem weiteren Investor tendiert hat. Generell aber die Frage, wie kriege ich denn das Management überzeugt, dass ich alle 5 bis 7 Jahre einen neuen Eigentümer habe, auf den ich mich einstellen muss, mit dem ich mich wieder neu zurechtdruckeln muss? Also welche Vorteile kann man da in Aussicht stellen?
Ja, ist eine interessante Frage, die uns auch in unserem Tagesgeschäft eigentlich permanent beschäftigt. Jetzt gerade auch in meinem Bereich, also Industrietechnologie, ja, Messtechnik, Optik, Sensorik. Die gegenüber sind häufig Physiker, Ingenieure, Elektrotechniker, also irgendwo ein technischer Beruf, dadurch häufig zum Unternehmer geworden. Da gibt es oft eine gewisse Skepsis gegenüber dem Private Equity Geschäftsmodell insgesamt. Aus dem Grund, den du gerade benannt hast, das ist jetzt irgendwie 3, 4, 5 Jahre, vielleicht auch 6 oder 7, aber dann ist Schluss und ich werde verkauft und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. So, und das sorgt für Unsicherheit und vielleicht auch wahrgenommene mangelnde Planbarkeit. Das ist auf der einen Seite nicht ganz falsch, weil natürlich ein Unternehmensverkauf immer ein einschneidendes Erlebnis ist für eine Firma. Aber ich glaube, dass sich schon eine Reihe von Cases zeigen lässt, wo das sehr, sehr gut gelaufen ist über die Zeit. Und ich komme gleich auch gerne auf ein paar konkrete Beispiele. Und ich meine auch zu erleben, vor allem in den letzten Jahren, dass sich bei Management-Teams zunehmend die Sicht etabliert hat, dass es sehr interessant ist, mit jemandem wie uns zusammenzuarbeiten, weil die Möglichkeiten einfach andere sind als in einem Konzern. Mhm. Also eine Firma der Größe von Engelmann hat ja im Grunde 2 Möglichkeiten. Entweder ich suche mir Investor für Investor und dann habe ich 4 bis 6 Jahre oder meinetwegen 3 bis 7 Jahre, je nachdem, was es für ein Investor ist, massiven Support in der Umsetzung eines Wachstumsplans, auch ganz klar parallel ausgerichtete Interessen. Wir wollen mit dem Investment Geld verdienen, das Management will damit Geld verdienen. Dazu gehört regelmäßig Wachstum, dazu gehört Produktportfolioerweiterung, Internationalisierung, Mitarbeiteraufbau, viele Dinge, die wir schon diskutiert haben, aber eigentlich immer eine Weiterentwicklung, weil durch Stagnation verdienen wir nun mal kein Geld mit unserem Investment. So, und da muss ich mir nach dieser Zeit jemand Neues suchen und vielleicht ist die Firma dann auch in einer anderen Größenordnung und braucht jemanden anders, weil so vielleicht ist ein DPE mit seinem Erfahrungsschatz nicht mehr der Richtige, sondern ein Finanzinvestor eine Klasse größer. Und damit kann man sukzessive Partnerschaften auf Zeit eingehen, die das Unternehmen in vollkommen neue Größenordnungen bringen können. So, die zweite Alternative ist, ich verkaufe mich als ein Engelmann an einen Strategen, dann und ich mache ein bisschen Werbung für unser eigenes Geschäftsmodell, gehört dazu, glaube ich, dann bin ich Tochtergesellschaft Nummer 15 in irgendeinem Großkonzern. Ja, was bedeutet das? Ja, bin ich wirklich der Fokus der Aufmerksamkeit? Kriege ich wirklich am Ende die Mittel, die ich brauche, um das Geschäft weiter wachsen zu lassen? Kann ich Top-Leute gewinnen, für Tochtergesellschaft Nummer 15, verglichen mit, wir sind ein stark wachsendes Unternehmen, was von einem finanzstarken Investor unterstützt wird und so, wir wollen die Welt erobern, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich muss das auch glauben, aber ich glaube es auch wirklich, dass das etwas mit einer Firma macht. Wenn man der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist, wenn man diese Unterstützung erfährt und wenn sich dadurch Möglichkeiten eröffnen. Und ich glaube, dass es eine völlig andere Dynamik ist, als irgendwo eine Tochtergesellschaft zu sein. Das erkennen auch viele gute Management-Teams. Es gibt auch durchaus Manager, die uns ansprechen und sagen, ich bin darauf aufmerksam geworden, was ihr so macht. Ich hatte bisher hier mein eigenes Unternehmen. Das habe ich jetzt zum Beispiel an einen externen Geschäftsführer übergeben. Ja, in dem Zuge habe ich mich mit meinen Möglichkeiten auseinandergesetzt und ich würde eigentlich gerne als Co-Investor tätig werden. Können wir gemeinsam eine Firma erwerben? Das hat es jetzt vielleicht vor 10 Jahren nicht so viel gegeben, aber es nimmt in der Tendenz zu. Und wir haben nicht nur bei Engelmann, auch bei einem vorher erfolgreichen Verkauf war die Firma VTU Engineering, die planen Pharma- und Biotech-Werke. Da war es genau das Gleiche. Wir hatten eine Firma investiert, die noch Gründer geführt war. Und als wir verkauft haben, wollten die Herren ganz bewusst wieder mit Private Equity arbeiten. Haben sogar große aussichtsreiche Strategen vom Prozess ausgeschlossen. Ja, weil sie gesagt haben, wenn wir Teil dieser Firma werden, also hier Firma 1, 2, 3, die ich jetzt hier nicht benennen kann, dann zerstört das unsere Kultur.
Aber da dann einmal die Nachfrage, weil ich hätte jetzt auch vielleicht gedacht, der Stratege ist möglicherweise nicht bereit, denselben Preis zu bezahlen für gute Assets. Du sagst aber, es gibt schon auch ganz gezielt die Entscheidung, ich möchte gerne aus den von dir eben genannten Gründen wirklich weiter mit Private Equity arbeiten.
Ja, also und häufig eher im Gegenteil. Strategen haben durchaus die Möglichkeit, deutlich höhere Preise zu bezahlen in vielen Fällen. Die können Synergien heben, die wir nicht heben können. Und da fängt es manchmal an damit, dass die erste Führungsebene ausradiert wird. Ich brauche die ja gar nicht. Es ist ja nur eine Tochtergesellschaft. Mhm. Ist nicht immer der Fall. Das will ich gar nicht suggerieren. Aber es kann natürlich ein Teil dieser Synergien sein. Ja, genauso wie das ganze Thema Supply Chain. Wir bündeln den Einkauf. Wir konsolidieren IT-Systeme. Also viel hat mit entweder Management oder Administration und Zusammenlegung und daraus resultierenden Synergien zu tun. Das können wir nicht. Dadurch sind wir manchmal auch nicht preiskompetitiv. Aber in vielen Fällen sind wir es eben dann doch. Das ist individuell. Lässt sich, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Ja, es ist eher so, dass dynamische, motivierte, selbstbewusste Management-Teams einfach die Möglichkeiten erkennen, die das Geschäftsmodell Private Equity für sie bietet.
Ja, nur irgendwann, und das ist so ein bisschen die, also das ist die letzte Frage, die ich dazu noch habe, wenn ich es zum zweiten, dritten, vierten Mal weitergebe, was kann ich denn dann noch tun in der Value Creation? Also da brauche ich ja irgendwann mal eine neue Growth Story, oder sagst du, nee, man kann das einfach weiterschreiben?
Also ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich finde, es ist sehr, sehr plastisch. Mhm. Wir haben 2020 Pharmazell verkauft. Das ist eine Firma, die, also ihr Hauptquartier ist südlich von München in Raublingen. Die machen medizinische Wirkstoffe, feinchemisch hergestellte medizinische Wirkstoffe, sogenannte APIs. Und das Unternehmen hat viermal Private Equity gemacht. Die haben mal angefangen mit einem Standort, eben in Raublingen. Und ich glaube, damals waren EQT, Growth und Octus die ersten Eigentümer. Das war, glaube ich, 2006. Da hatten die am Anfang 20 Millionen Umsatz, am Ende irgendwie 50. Dann haben sie die 2011 verkauft an Ergon, haben während dieser ersten Phase zwei neue kleine Werke gekauft in Indien. Sehr interessanter feinchemischer Produktionsstandort. Ergon hat einen weiteren Standort dazu gekauft in Italien. Da hat die Firma schon 130 Millionen Umsatz. Dann haben wir es an uns verkauft, 2013. Und bei unserer Eigentümerschaft kam noch ein Werk dazu in der Schweiz. Die Firma hatte dann 200 Millionen Umsatz. Und wir haben es dann verkauft 2020 an Bridgepoint. Und was sie damit gemacht haben, da bin ich jetzt nicht mehr ganz ajour. Ja. Aber was ich damit zeigen will, ist, da kann sich eine Firma komplett verinternationalisieren, Umsatz verzehnfachen, in neue Produktkategorien gehen. Und man mag es kaum glauben, aber der CEO war die ganze Zeit der gleiche. Ja, ja, okay. Dr. Oliver Balzan, der diese Geschichte für mehrere Investoren geschrieben hat. Und ich glaube, da kann man schon sagen, das wäre nicht möglich gewesen ohne Investoren. Und auch nicht möglich gewesen ohne verschiedene Investoren. Ja, weil einer allein wird es nicht 15 Jahre machen. Und auch diese Spannbreite nicht abdecken. Ja. So, und das illustriert vielleicht ganz gut, was passieren kann.
Tust doch aus, lasse ich gerne noch mal so stehen. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise würde ich noch einen kleinen Abstecher machen wollen zum Thema Marktklima. Mhm. Ich habe es mehrmals gesagt, oder es klang zumindest an, gerade in meinen Fragen, der Markt war jetzt nicht super stark in den letzten Jahren. Deswegen ganz einfach die Frage an dich, wie seid ihr durchgekommen als DPE und was erwartest du dir auch von den nächsten Monaten? Ich würde mich auch interessieren, wie weit Prognosen in so einem volatilen New Normal, in dem wir uns jetzt bewegen, überhaupt noch Sinn machen.
Ja, ist eine durchaus komplexe Frage. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass Prognosen in unserem Geschäft nicht ganz einfach sind. Wenn man allein mal das Thema Software-Investments nimmt, was vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren für jeden das Thema war. Aktuell sind die Leute da brutal vorsichtig geworden. Stichwort ist klar, es ist AI und die mögliche Disruption, die dadurch in verschiedene Geschäftsmodelle hineingebracht werden kann, könnte oder vielleicht auch schon wird. Das zeigt einem ein bisschen, wie dynamisch der Markt da sein kann. Jetzt in meinem eigenen Bereich, Industrial Technology, hat es auch Verwerfungen gegeben in den letzten Jahren. Ja. Im zweiten Halbjahr 2023 gab es einen relativ breiten Einbruch in der Industrie oder in den Investitionen der Industrie, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in China, in Teilen der USA. Aktuell sehen wir da eine erhebliche Belebung, die aber, wenn man sich jetzt die geopolitische Umgebung gerade anguckt, vielleicht sich auch wieder ändern kann. Ja, also 120 Dollar pro Barrel Ölpreis war noch nie ein Stimulant für Wachstum. Insofern gilt es das, glaube ich, abzuwarten. Allgemein kann man sagen, der Markt hat sich deutlich verschoben in den letzten Jahren hin zu qualitativ hochwertigen Assets. Es gab eine Phase, auch durchaus während der Covid-Zeit, wo Multiples deutlich hochgegangen sind und sehr viele Transaktionen stattgefunden haben, wo, ich sage jetzt mal, vielleicht auch nicht ganz so hochwertige Assets einen Käufer gefunden haben. Wir sehen zumindest mal in den letzten 18 Monaten, dass es für solche Firmen sehr schwierig geworden ist, verkauft zu werden. Und dann will ich jetzt nicht pauschal sagen, was nicht verkauft wurde, ist keine gute Firma. Ja? Also es geht ja um eine Generalisierung hier. Mhm. Und dass diese Prozesse sich teilweise sehr, sehr lange ziehen. Auf der anderen Seite gibt es Firmen, die offensichtlich gut gemanagt sind, ein gutes Produktportfolio haben oder gutes Serviceportfolio haben, gute Kennzahlen haben und die reißen sich dann alle. Ja, also es ist ein bisschen eine Teilung des Marktes in, die wollen wir unbedingt haben, Wettbewerb ist hoch, Preise sind hoch, Transaktionen werden schnell gemacht. Und es gibt eine deutlich größere Gruppe, wo Prozesse teilweise schleppend sind, langsam und dann am Ende auch um jeden Euro gekämpft wird. Ich erwarte nicht, dass sich das ändert. Wir sehen auch eine deutliche Belebung aktuell des Marktes. Ja, also das Angebot an Unternehmen, die verkauft werden, scheint zu steigen aktuell. Aber der Wettbewerb ist auch nach wie vor hoch.
Da würde ich jetzt auch gerne nochmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das würde ja dann bedeuten, dass 2026 jetzt diese ganzen überreifen Portfoliounternehmen zusehends wieder auf den Markt kommen.
Traue ich mir jetzt nicht zu, die Prognose. Ich glaube eher, dass in einem Umfeld, wo nicht ganz so aalglatte Assets vielleicht länger im Schaufenster stehen oder gar nicht traden, dass die Leute eher vorsichtig sind, mit den Firmen in den Markt zu gehen. Wir haben teilweise relativ große Portfolios bei Private Equity Fonds, weil einfach die Realisierung von Investments nicht so schnell gewesen ist, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Aber müssen wir abwarten, ja. Ich erwarte in diesem Jahr, dass wir weiterhin sehr effiziente, sehr schnelle, sehr hochpreisige Prozesse bei guten Firmen haben werden und eher langsame Prozesse bei Themen, wo ein paar mehr Haare dran sind. Also eigentlich eine Fortsetzung dieser Tendenz.
Eine Frage habe ich dazu noch. In Konsequenz dessen, dass manches eben nicht auf den Markt kam, hat sich ein Trend hin zu Continuation Funds entwickelt. Was hältst du von denen?
Wir haben selbst einen. Insofern stehe ich dem Thema naturgemäß nicht negativ entgegen. Ich finde, es gibt durchaus Cases, in denen das sehr viel Sinn macht. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, einen Continuation Fund aufzulegen für zwei IT-Services-Assets, die schlicht eine Größe erreicht hatten in dem damaligen Fonds, wo es für uns nicht möglich war, weitere Zukäufe zu finanzieren. Das waren beides sehr akquisitive Geschäftsmodelle, also im Grunde Buy and Build, ja, von einer schon sehr großen Basis aus. Und das hat die Mittel des damaligen Fonds 3 überstiegen. Also haben wir gesagt, wir holen neue Investoren mit ins Boot, möchten an diesen Unternehmen weiter beteiligt sein und das geht dann im Rahmen eines Continuation Vehicles. Und davon gibt es inzwischen relativ viele auf dem Markt, in der Tat. Und ich kenne jetzt die Rational da im Einzelnen nicht, aber das ist so ein Fall, wo ich finde, dass es Sinn macht.
Okay, lasse ich gerne mal so stehen. Dann habe ich jetzt auch zum dritten Mal gesagt, dass das wirklich meine letzte Frage war und diesmal stimmt es. Deswegen sage ich an dieser Stelle erst einmal vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, ich habe sehr viel mehr verstanden zu Sensoren, Anheizungen etc. Ich habe aber vor allem auch mehr verstanden dazu, wie man eine Firma weiterentwickelt. Und ich freue mich auf die nächsten News von euch.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, war ein durchaus erfreuliches Thema. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, das stimmt, wir haben es dir nicht schwer gemacht. Und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch für euch sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com